Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Malavicia, da haut er drauf, da ist er drin! Das ist nicht wahr! Niko Kovac, der da einfach den Fuß hingehalten hat. Das ist ja ein Jahrhundertspiel hier.
Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir am liebsten über Jahrhundertspiele.
Das wievielte ist das schon?
Wie viele gibt es denn eigentlich? Wie viele Jahrhunderte umspannt denn unsere Fußballgeschichte hier? Das ist ja ein absoluter Wahnsinn, dieses Intro. Da habe ich gar nicht damit gerechnet.
Jörg von Torra wird uns heute...
Ich wollte gerade fragen, war das Jörg von Torra?
Jörg von Torra wird uns heute in
dieser Folge begleiten. Hättest du ihn
erkannt,
Mario? Nee. Nee. Krass.
Hast du ihn erkannt?
Nee, deswegen frage ich. Ich wollte Hans gerade fragen, welchen Kommentator er denn uns hier heute mitgebracht hat.
Ich stand nicht drunter, aber es ist, glaube cool. ich, auch im Verlauf der Folge, weil wir ihn sehr oft hören werden, herauszuerkennen, dass es Jörg von Torra ist.
Ja,
dieses
schon
Spiel,
was gelernt.
Dieses Spiel heute, lieber Hans, das wurde sich schon so oft gewünscht. Nicht nur bei Live-Folgen, wo uns dann die Zuhörerinnen und Zuhörer hinterher dann ja noch bei einem Bier irgendwie erzählt haben, das will ich und das möchte ich und das ist doch cool, sondern eben auch per Instagram-Nachricht, per Twitter-Nachricht oder per Mail. Also das macht was mit den Leuten, dieses Spiel.
Ja, Markus Lanz.
Unser Content-Becken ist ja YouTube. Also alles, was wir auch gerade jetzt von Jörg von Torra gehört haben, ziehen wir uns ja von YouTube. Und wenn man unter die Clips zu diesem Spiel bei YouTube die Kommentare liest, das beste Video auf YouTube, schreibt jemand. Ich sehe meinen Opa heute noch an die Decke springen. Geile Truppe, geiler Trainer, auf ewig das geilste HSV-Spiel, welches ich je gesehen habe. Und der ist der beste Kommentar von allen. Wenn du als Bremer und Hardcore-Werder-Fan bei einem HSV-Video Gänsehaut bekommst, unfassbar.
Aber Hans, das sind ja wunderbare YouTube-Kommentare.
Die ich alle geschrieben habe, ne?
Du kennst unsere, wenn wir beim ZDF Zusammenfassungen machen. Der Assi hat überhaupt gar keine Ahnung von Fußball. Das ist doch das Freundlichste, was wir da kriegen.
Ja, wir sind bei YouTube immer nur ausgepeitscht.
Unter welchem Namen habe ich das geschrieben?
Markus Lanz 05.
Aber toll. Das zeigt aber auch wirklich, also selbst ich als Dortmund-Fan habe ja mit dem HSV jetzt nicht allzu viel am Hut, aber dieses Video, beziehungsweise dieses Spiel gehört auch zu meinen, sagen wir mal, Top 50. Ich komme vielleicht leicht angetrunken nach Hause und gucke mir nochmal so ein Fußball-Classic an.
Ich finde nur, das Witzige ist, es ist das Auftaktspiel in der Champions-League-Saison vom HSV.
Echt? Okay, krass. Ich dachte, das wäre K.O.-Runde.
Olli hat gemeint, es war DFB-Pokal.
es ist der 13. September 2000. Hm. Klar, der HSV war lange nicht mehr international vertreten. Juve ist eine halbe Weltauswahl. Nur es ist das erste Gruppenspiel in der Vorrunde.
Krass.
Und du denkst dir, warum ist das jetzt am Ende so ein Riesending? Und klar, es sind 8 Tore gefallen. Und wir werden auch gleich mit Rodolfo Cardoso, der damals auf dem Platz stand, mit einer HSV-Legende auch sprechen, der uns auch erklären wird, hoffentlich, wie sich das bis heute bei ihm anfühlt und der uns auch sicherlich auch verdeutlichen kann, warum das so ein krasses Spiel war. Und wir sprechen noch mit einem HSV-Fan, der im Stadion war. Auf die Perspektive bin ich besonders gespannt, ohne jetzt irgendwie das Spiel von vornherein kleiner zu machen. Nur, wie du sagst, man rechnet eigentlich damit, dass es irgendwie so Halbfinal-Rückspiel und...
Ich glaube übrigens,
These
jetzt schon mal, wir können hinterher schauen, ob sich die These bewahrheitet oder nicht. Ich glaube, dass der Fan, den wir nachher sprechen, dass der euphorischer darüber redet als Rodolfo Cardoso, weil du, glaube ich, auf dem Feld selber, das fliegt alles an dir vorbei. Also ich glaube gar nicht, dass du das so mitbekommst, könnte ich mir vorstellen. Ich bin sehr gespannt, was er gleich erzählt, denn auch allein schon, Hans, du wirst ja gleich die Kader durchgehen, boah, da werden bestimmt Namen dabei sein. 2000, da war ja Juve auch, da waren einige krasse dabei.
Wir haben das Spiel schon mal ganz grob erwähnt vor einigen Wochen, als wir über Torwarttore gesprochen haben. falls ihr euch daran erinnert.
Hans-Jörg Butz.
Mehr weiß ich nicht. Ich habe nicht gegoogelt oder so, was genau passiert ist und wer getroffen hat. Ich weiß nur noch, weil ich damals die Torwart-Folge vorbereitet hatte, dass Hans-Jörg Butz mir in diesem Spiel auch entgegengekommen ist.
Wir werden, was die Tore angeht, dann immer Jörg von Torre anrufen, dass der das nochmal so real life, wie man sagt, dann nochmal kommentiert. Wir schauen erstmal auf die Entstehungsgeschichte dieses Spiels, also Auslosung damals in Monte Carlo. Man war natürlich auf Seiten des HSV mit Juventus Turin schon vertraut, denn wir dürfen nicht vergessen, auch das ist nicht allzu lange her, haben wir hier über den Europacup-Triumph 83 gesprochen und über den berühmten Heberhammer von Felix Magath.
Stimmt.
Das Ganze gegen Juventus Turin in Athen. Und auch damals war Juventus Turin der riesige Goliath und der HSV der kleine David in der Rolle des Außenseiters. Und nach 17 Jahren kam es wieder zu diesem Aufeinandertreffen in der Champions League. Und das war natürlich für die gesamte Stadt ein riesiges...
Bis auf Gigi Buffon, Werkes. Keiner mehr dabei. Den Gag habe ich letzte Woche schon gemacht. Ich dachte, ich muss das durchziehen.
Schauen, worum es nächste Woche geht.
Also der HSV ist in der Saison zuvor überraschend Dritter geworden. Hinter den Bayern und hinter Leverkusen. Hashtag Vizekusen. Mhm. In der Saison 99-2000. Es ist wahr, witzigerweise eine ähnliche Tabellenkonstellation, wie wir sie heute in der Bundesliga sehen. Also mit Leverkusen und den Bayern schon mit weitem Abstand vor der Konkurrenz. Zwei Mannschaften, die lange dann um die Schale gespielt haben. Es ging aber für den HSV noch in die Champions League Quali. Das ist natürlich eher undankbar, weil du eigentlich schon qualifiziert bist, im Kopf zumindest. Aber du musst dann nochmal so eine Schweinerunde machen, sage ich ja beim UEFA Cup auch. Habe ich so gerne gesagt, wenn du dann doch nochmal Mannschaften hast, die vermeintlich schwächer sind als du und trotzdem natürlich sehr unangenehm sind. In dem Fall war es der dänische Vertreter Brøndby. Ich habe zu diesem Verein eine ganz besondere Beziehung. Ich habe es, glaube ich, mal erzählt. Mein erstes Live-Spiel bei DAZN war damals dänisches Pokalfinale Brøndby gegen Midtjylland. Und das Hinspiel erwies sich auch nicht als besonders einfach. Man hatte dann hinten raus per Doppelschlag dann doch noch auf 2-0 gestellt. Die Torschützen waren Barbares und Madavikia, 83. und 86. Minute. Insgesamt schmeichelhafter Erfolg für den Hamburger SV, doch Cleverness und Kaltschnäuzigkeit hatten irgendwo dann doch diesen Sieg beschert. Das Rückspiel torlos, keine Gala, aber Königsklasse. Geldsegen war natürlich entsprechend auch gegeben, damals um die 15 Millionen Mark. Und dann ging es in die Gruppenphase und es wartete das große Juventus Turin. Das Kräfteverhältnis ist natürlich vor diesem Duell sehr interessant. Wir schauen mal auf die Aufstellungen und sehen...
Da freue ich mich am meisten immer.
Ja, das ist immer das Tollste.
Wir sehen natürlich, ich habe es eben schon mal so als halbe Weltauswahl angeteasert.
Den HSV?
Wir fangen mal mit dem Gegner an. Juventus Turin, also viele von diesen Spielern, die ich jetzt aufzähle, also im Tor Van der Sar, im Mittelfeld Edgar Davids, dann haben wir den großen Zinedine Zidane als Spielmacher, als Kopf dieser Mannschaft. Boah. Del Piero im Angriff, Filippo Inzaghi vorne noch im Sturm.
Im Abseits.
oder am Boden liegend, wird heute noch ein Thema. Ich hatte so als erstes die Assoziation, ich musste an diese ganzen Nike-Spots denken. So, in dieser Zeit. Und ich sag mal so, ein Cast vieler Spots bestand, glaube ich, aus genau diesen gerade erwähnten Spielern. Der Trainer auch ein ganz großer, mit Carlo Ancelotti.
Ach.
Der rauchend am Spielfeld stand in Hamburg im Volksparkstadion. Und allein schon durch diese klangvollen Namen bekommt natürlich dieses Spiel schon einen großen Glanz in Hamburg. Beim HSV Hans-Jörg Butt, wir haben es schon erwähnt, der als Tore schießender Torhüter in der Bundesliga sich schon einen Namen gemacht hatte, damals auch noch relativ jung, mit Mitte 20. Panadic in der Abwehr, Hogma und Hertsch.
Ingo. Oh, Hertsch.
Super Ingo genannt. Mhm. Dann haben wir im Mittelfeld Niko Kovac, wir haben Bernd Hollerbach, wir haben Martin Groth rechts außen, in der Mitte im Zentrum unser Gast, den wir gleich anrufen, Cardoso, Midi Madavikia als sehr technisch beschlagener, wie man so schön sagt, dynamischer, quirliger Spieler. Sergei Barbares und Anthony Hebua vorne im Angriff.
Barbares ja neben Dimitar Berbatov mein, ich glaube, All-Time-Lieblings-Bundesliga-Stürmer so der frühen 2000er Jahre. Gib mir nochmal ganz kurz das Datum, weil wir gerade beim HSV-Kader sind.
Es war der 13. September 2000.
Wisst ihr, wer fast auf den Tag genau 3 Monate später zum HSV wechselte? Habe ich gerade noch kurz quer recherchiert. Ausgeliehen.
Im Dezember?
Ja. War auch schon zu Gast bei uns. Zweimal.
Martin Theiler. War öfter zu Gast. Kann
ja. Das ist interessant. Ist mir der Name noch über den Weg gelaufen in der Vorbereitung?
Er spielte in dem Spiel logischerweise nicht mit, aber wechselte 3 Monate später vom FC Liverpool zum Hamburger Sportverein.
Erik
Meier.
Ach, wie witzig.
Weil ich habe gerade ganz kurz überlegt, oh Mensch, da hätten wir auch noch von Erik irgendwie eine Sprachnachricht oder so holen können. Hätten wir nicht. 3 Monate später wechselte er zum HSV und spielte dann 3 Jahre beim HSV, ehe er zu Alemannia Aachen wechselte. Mhm. Egal, weiter geht's.
Schöner Aha-Effekt, vor allem, wenn ich die Folge vorbereitet habe.
Das macht nichts. Olli hat immer sein Handy nebenbei. Das war vor einer Woche so, das ist heute so, das wird auch nächste Woche so sein. Wobei, nächste Woche bereitet Olli vor, da braucht das nicht.
Aber es gibt gleich noch eine andere Begegnung in dieser Folge mit einem Freund des Hauses, sage ich ja immer so gerne. Dazu kommen wir gleich. Wir dürfen natürlich den Trainer nicht vergessen. Das war der große Frank Pagelsdorf, der in diesem Spiel sich an der Seitenlinie so viel bewegt hat, wie, glaube ich, noch nie in seiner Karriere. Das ist zumindest das, was du immer wieder, wenn du über dieses Spiel Recherchen anstellst, liest, wenn es um die Beobachtungen fernab des Rasens geht. Wir haben ja das Kräfteverhältnis angesprochen, David gegen Goliath, Juve, halbe Weltauswahl, der HSV, eine Mischung aus einer jungen, erfahrenen Truppe. Ich möchte jetzt unseren Freund Lukas Vogelsang zitieren. Denn der hat für die 11 Freunde den schönen Text geschrieben, Kissenschlacht mit einer Dame. Hintergrund ist, dass im Laufe des Spiels irgendwann von den oberen Rängen die Sitzkissen runtergeworfen wurden. Und es musste dann auch tatsächlich, wie wir das jetzt aktuell in der Bundesliga mit den Tennisbällen kennen, die Protestaktion gegen die Deutsche Fußballliga, so war dem wohl auch, dass dann viele aufstehen mussten, um diese Sitzkissen vom Platz zu entfernen. Lukas schreibt zum Thema, wer ist jetzt eigentlich der Favorit? Da traf eine kindliche, euphorisierte und weitgehend unerfahrene Lehrlingstruppe auf einen strengen und humorlosen italienischen Lehrmeister, dem Sentimentalitäten fremd waren. Und so wirkten die Spieler des HSV in den ersten Minuten nach dem Anpfiff auch wie Vorschulkinder auf ihrem ersten Ausflug in den Zirkus.
Kein frühes Tor! Nein, nein, nein! Igor Tudor! Das hatten nicht wenige befürchtet. Es ist passiert. Deckungsfehler hinten bei den Hamburgern. Tudor völlig frei. Der Mann, der sich im Abschlusstraining noch verletzt hatte, der Kroate, sein Einsatz stand bis heute Nachmittag in Frage. Und nun macht er die Führung.
Frech von ihm.
Mhm. Jetzt hört man aber natürlich schon auch, dass es Jörg von Torra ist. Ja. Wenn man es weiß. Aber am Anfang im Intro wäre ich gar nicht, obwohl, habe ich auch nicht überlegt, wer es ist. Muss ich erstmal klarkommen.
Ist, Jörg von Torra, alte Schule, haut bei jedem Tor auch so 2, 3 Zusatzinfos, die ja auf dem Zettel stehen hat, einfach auch mit raus und gibt uns natürlich auch eine schöne Rampe, um dann die Tore auch zu besprechen. Wir wollen jetzt gar nicht jedes Tor hier einzeln aufdröseln. Auf jeden Fall kann man sich vorstellen, also Igor Tudor, wer ihn mal als Spieler gesehen hat, noch vor Augen hat, war ein beinharter Innenverteidiger. Kroate, inzwischen auch als Trainer.
Wie gesagt, beinharter Innenverteidiger.
Ja, ja. Und der steigt eben hoch und köpft das Ding humorlos rein, sodass du eigentlich nach 6 Minuten schon sagen kannst, okay, alles, was so ein bisschen an Hoffnung gegeben war, ist jetzt eigentlich schon komplett für die Katz. Das Spiel wurde natürlich auch im Vorfeld aufgeladen, ist ja klar. Also man hatte noch den Heberhammer von Felix Magath vor Augen und entsprechend waren auch die Helden von 83 im Stadion. Also nicht alle, aber ein Großteil der Mannschaft. Also physisch waren sie präsent. Nostalgisch hatte man das Ganze noch mit dem Heberhammer auf der großen Leinwand irgendwie versucht, noch reinzuhauen, damit einfach alle im Volksparkstadion in diesem ersten Gruppenspiel, wohlgemerkt, in der Vorrunde komplett
angezündet, vom Beginn
angezündet
an,
sind, genau. Es waren natürlich ganz viele internationale Sender da, es gab sogar einen japanischen Sender und es war für die ganze Stadt, zumindest für die, die es mit dem HSV halten, ein Riesending. Wir werden gleich mit Johannes darüber sprechen.
Dem Fan.
Dem Fan, ganz genau. So, jetzt steht es 0-1. Irgendwie denkst du dir, ist ja jetzt nicht so geil, aber wir haben ja gerade uns auch die Aufstellung vom HSV angeguckt und da waren natürlich auch ein paar Jungs dabei, die auch ein bisschen Erfahrung hatten.
Yeboah! Drin ist er! Jawohl! Der Ausgleich! Ausgangspunkt! Rodolfo Esteban Cardoso, von dem ich gerade noch gesprochen habe. Und was haben sich hier die Hamburger für Yeboah gewünscht? So ein Tor inmitten all seiner Probleme, die er hat, jenseits des Spielfeldes. Ich denke mal, das wird nicht nur dem Verein, sondern auch ihm selbst einen Riesenschub geben.
Ja, Toni Yeboah hatte damals auch so einen Steuerskandal am Hacken.
Ich wollte mich gerade fragen, was meint denn Herr von Torra da?
Ja, er hatte, da ging es noch um seinen alten Verein Eintracht Frankfurt.
Hat er sich von Maurizio Gaudino beraten lassen?
Der ja, so leicht, also der Prozess hatte auch tatsächlich ein bisschen Verlaufszeit auch. Also sie sind da schon auch immer wieder, also ist das Thema auf ihn auch eingewirkt. Und es ging um eine unversteuerte Zahlung der Eintracht in Höhe von 2,3 Millionen Mark.
Oh, ach gleich so viel.
An Yeboah im Jahr 93, die für die Vertragsverlängerung des damaligen Bundesliga-Torschützenkönigs, das darf man auch gerne nochmal erwähnen, also welchen Stellenwert auch Yeboah für die Bundesliga auch hatte.
Der hatte so Wucht, Alter.
Gezahlt wurde und die rückständige Lohnsteuer in Höhe von knapp 1 Million Mark ist von Yeboah wohl anfangs nicht so wirklich angegeben.
Nur auf
oder
Nachfrage.
Nicht beglichen worden. So.
Schön beschrieben, so anfangs nicht so ganz wirklich beglichen worden.
Versuch ja. Das mal beim Finanzamt so. Ha,
wie lange ist anfangs? Was heißt nicht so wirklich beglichen?
Woran aber wir
ist
merken,
es gescheitert?
Das wäre so ein unverbindliches
Woran
Ding.
Woran hat es gelegen?
Wir merken, Jörg von Torra ist in der 16. Minute schon voll in der Nachspielzeit.
Voll drauf, ne? Ja,
richtig pro HSV. Und
wenn der da davon, schon gewusst hätte,
wir wissen
was
ja
jetzt
von
kommt.
Jörg von Torra, der ist ja Werder-Fan.
Ja.
Und das sollten wir auch einmal erwähnen, auch irgendwo bemerkenswert. Ist dann schon auch für einen Sportreporter ja, auch schön,
voll,
wenn
deutsch,
du so,
voll deutsche Brille, ne?
Wenn du so aus dem Sattel gehst und das
hat
Stadion.
Hat natürlich auch gerne gerade Rodolfo Esteban Cardoso wahrscheinlich häufiger erwähnt, weil der ja auch mal bei Werder war, ne? Also Cardoso gehört ja zu den wenigen, die rübergemacht haben quasi, die bei beiden Vereinen erfolgreich waren.
Um nochmal den Text von Lukas zu zitieren, da gibt es ein schönes Zitat. Der HSV hatte Respekt vor Zinedine Zidane und sie hatten Angst vor Pippo Inzaghi.
Ja.
Das ist doch auch, ey, Pippo Inzaghi, ich habe heute noch über Pippo Inzaghi nachgedacht, weil der ja jetzt Trainer bei Salernitana in der Serie A ist, jetzt Trainer von Jerome Boateng. Mhm. Ey, Pippo Inzaghi, der war für mich immer so wirklich, also ja, man macht immer die Gags über Abseits und so, aber das hat er halt auch wirklich perfektioniert.
Ja, aber das sind keine,
ne?
Gags, der war immer im Abseits und ja, wenn nicht, dann hat er ein Tor gemacht und manchmal hat er es auch gemacht, wenn er im Abseits war, weil es so knapp war, dass es keiner erkannt hat.
Ja, genau. Und das war immer klar, als gegnerischer Fan saßt du immer da und dachtest, oh nein, oh nein, oh nein, weil den musstest du Mann decken und wenn du ihn nicht gut genug gedeckt hast, dann war der halt durch.
Es war immer,
der Ball war drin.
Pippo Inzaghi hat ja auch oft gegen die Bayern gespielt mit Milan, das war immer so, dass man vor dem Angst haben musste. Der war immer am Rande des Abseits, der war meistens im Abseits, aber es war ihm völlig egal, der hat trotzdem ein Tor gemacht. Ich glaube, in seinem Personalausweis steht Geburtsort Abseits.
Ja, das können wir nachrecherchieren, ob das der Fall ist.
Ja.
Wir haben auf Seiten von Juventus Turin so viele große Namen, dass selbst der erfahrene Kommentator Jörg von Torra in der 36. Minute mal kurz durcheinander gekommen ist.
Schön gespielt, kein Abseits. Oh, 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 da ist das Tor. Ausgerechnet Del Piero, gerade habe ich noch gesagt, von ihm war nichts zu sehen. Und dann macht er das Tor. Inzaghi war der Torschütze. Wenigstens nicht Del Piero.
Ja, immerhin das. Das würde dem HSV helfen.
Das kannst du nach jedem Tor einfach sagen, was nicht der Biro
steht. Das wird auch Frank Pagelsdorf unmittelbar danach gesagt.
Ja, genau. Heute macht Harry Kane ein Tor und ich sitze da als Nicht-Bayern-Fan und sage, oh, wenigstens nicht der Piero.
Juve trifft Puh immerhin.
Vielleicht hat er ihn ja bei Comunio. Das kann ja sein.
Das wäre wenigstens eine ehrliche Reaktion dann gewesen. Wenigstens nicht der Piero.
Wenigstens hat nicht der getroffen, wo ich gerade gesagt habe, dass er getroffen hat. Inzaghi, ey. Oh. Wer waren die beiden Innenverteidiger? Panadic und was war das andere? Ich habe es jetzt leider gerade, war da Nico Jan Hoogma? Nee, der kam später erst, ne? Hertzsch war Innenverteidiger.
Ja, HSV, klassisch mit Dreierkette. Hoogma, Hertzsch und
Hoogma, doch. Okay.
Panadic, ja.
Ja, okay, da, ich muss, also Panadic war jetzt also nicht der grazilste, also da kann so ein Inzaghi schon mal so ein bisschen.
Ja, aber Hoogma und Hertzsch schon.
Da ist der, ich sag mal so, da ist Raum zwischen den Ketten. Also da kommt er durch.
Jetzt wollen wir hier mal nicht so abfällig werden. Ne?
Nein, Entschuldigung. Ingo Hertzsch übrigens einer der ersten Wechsel oder einer der ersten größeren, namhafteren Spieler, der zu RB Leipzig gegangen ist, als die noch, glaube ich, vierte oder fünfte Liga waren. Nur so nebenbei.
So, wir hatten im Vorfeld abgesprochen, lass uns doch den Rodolfo, der übrigens gerade noch U19-Training hatte, er ist ja Co-Trainer beim HSV, im Nachwuchsbereich, lass uns den noch anrufen, wenn wir in dem Spiel in die Halbzeit gehen, wo wir aber gerade bei Inzaghi waren, also nicht der Piero, sondern Inzaghi. Lass uns doch noch das nächste Tor von ihm anhören, dann sind wir zwar schon über die Halbzeitpause hinaus, aber macht für mich gerade ein bisschen mehr Sinn.
Ganz frei jetzt, Inzaghi, was denn da los, das 1-3? Nein, da haben sie wieder gepennt in der Dreierabwehrkette. Und dieses Mal kam Hertzsch zu spät. Sowas lässt sich ein Inzaghi, ein Filippo Inzaghi nicht zweimal bieten.
Ja, sowas lässt sich ein Filippo Inzaghi nicht zweimal bitten.
Immerhin nicht eins Del Piero.
Ja gut, wenn nur Inzaghi schneller ist als die Zunge, dann...
Okay.
3-1 Juventus Turin.
Und jetzt rufen wir Rodolfo Caduso an. Er ist ein Stück Bundesliga-Geschichte, denn er hat nicht nur beim SC Freiburg gespielt, bei Werder Bremen, nein, er hat vor allem große Spiele und eine Großkarriere beim Hamburger SV hingelegt. Er war damals am 13. September 2000 auf dem Platz. Er hat gegen diese Weltauswahl von Juventus Turin gespielt. Heute ist er U19-Coach beim Hamburger SV. Hallo, willkommen bei Nachholspiel, Rodolfo Caduso.
Hallo, guten Abend.
Rodolfo, wir sind jetzt quasi schon in der zweiten Halbzeit. Pippo Inzaghi und sein Doppelschlag. Nimm uns mal mit, wie sich das für euch in der Halbzeitkabine angefühlt hat. Da war es ja nur ein Torunterschied und dann unmittelbar nach Wiederanpfiff direkt die nächste Bude. War da die Hoffnung schon raus bei euch?
Nein. Also klar war bei uns unser erstes Spiel in der Champions League. Für viele war vielleicht, also ich glaube für die ganze Mannschaft neu. Aber die Hoffnung noch nicht aufgehört, weil also wir haben auch bis dahin ein ganz gutes Spiel geliefert. Also auch da hat auch sehr viel auch zu bedeuten, die Zuschauer am den Abend, wie die einfach mitgemacht hat. Ich habe, ich glaube, schon lange nicht mehr gesehen, weil die waren wirklich eine große Unterstützung. Und da hat uns, ich glaube, in der Halbzeit auch Frank Pagelsdorf noch ein bisschen extra motiviert, dass sie nicht aufhören müssen. Das war bis dahin ein ganz gutes Spiel. Und sind wir, ich glaube, so rausgegangen, ne? Also mit den ganzen Zuschauern hinter uns. Und ja, da haben wir auch weiter so gut gespielt. Und dann da sind nachher die Tore gefallen und okay, die Geschichte kennen wir schon ein bisschen. Mhm.
Es waren 48.500 ZuschauerInnen im Stadion und es gibt die schöne Geschichte von deinem damaligen Teamkollegen Marcel Ketteler. Der hat gesagt, die Atmosphäre war atemberaubend. Ich erinnere mich an eine Situation, da stand Rodolfo nur 5 Meter neben mir. Ich habe geschrien wie ein Geisteskranker und der hat mich nicht gehört.
ja, genau, kann sowas gewesen sein, weil... Wie gesagt, also die Zuschauer habe ich schon lange nicht mehr so gesehen, mit so einer Euphorie. Ich glaube, die ganze Drumherum vor dem Spiel oder sagen wir so nach dem Auslösen, als HSV gegen Juventus und die gleiche Gruppe, da war schon hier in Hamburg ein bisschen ganz großes Interesse an dem Spiel. Und eine Woche schon vorher haben wir schon mal Gespür, die Zuschauer und alles, was drumherum war, haben wir diese, also nicht Druck, weil es ist schön im Fußball, also jeder, also alle ganze Zuschauer haben immer eine große Leistung von uns erwartet, weil das ist ein Spiel mit Geschichte, ne? Also HSV hat die Champions League gegen Juventus Turin gewonnen, die Finale damals, und ich glaube, danach haben sie nicht mehr getroffen. Und das war nochmal wieder ein Wiederzusehen. Und klar, bei uns zu Hause, und Juventus kommen mit dieser Truppe, die damals gehabt, ne? Also die ganz große Name, das hat das Spiel noch schöner gemacht, ne? Also wir als Spieler, ich glaube, bei diesem Spiel haben wir keine extra Motivation gebraucht, und sonst einfach nur die ganze Woche haben wir einfach genießen und haben wir wirklich dieses Spiel mit viel Energie gewartet, weil nicht nur wir hier in die Mannschaft gebaut haben, sondern die Zuschauer von draußen haben wirklich die ganze Woche einfach diese Energie gegeben. Und so sind wir auch ins Spiel gegangen. Ne? Also für uns war ein Highlight, diese Musik, diese Lied einfach zu hören vor dem Spiel. Und die Zuschauer, wie klar, da war wirklich also so laut, wie ich glaube ich noch nie gehört. Ne?
Jetzt hast du gerade schon die vielen Namen bei Juventus Turin angesprochen, um da auch nun mal den Vergleich zu ziehen. Auf deiner Position bei Juve hat Zinedine Zidane gespielt. Ja. Hast du denn, weil das Spiel ja auch so ereignisreich war, überhaupt deine Gegenspieler wahrgenommen? Also kam da mal der Eindruck bei dir auf, krass, ich habe da gerade Edgar Davids vor mir oder einen Inzaghi im Angriff? Oder warst du zu sehr im Tunnel?
Nein, solche Sachen, man kann sich vielleicht so in die Woche ein bisschen darüber sprechen, weil am Ende wussten wir nicht, ob die alle spielen können oder weißt du, wie das ist, weil vielleicht immer kurz manchmal passiert, dass sie so kurz vor einem Spiel eine oder andere vielleicht hat sich verletzt. Also wir haben klar, als Juventus gewusst, dass wir zu Hause gegen Juventus spielen, als Champions League, das war für uns eine wow, also das ist ein Spiel, ne? Das ist eine Mannschaft, wo man in der Champions League treffen will. Und die ganze Name, ganz ehrlich, haben wir nur vielleicht kurz in die Woche nur ein bisschen darüber gesprochen, aber danach verlierst du einfach den Blick. Also du hast nicht diese du kannst diese Leute vielleicht genießen mehr, wenn du im Fernsehen siehst, aber wenn du gegenüber stehst, also das geht nur um das Spiel einfach, ne? Also man sitzt nicht gegenüber, wer spielt, das ist also nur ein kurzer Blick, Augenblick, die Gegner da und dann geht das Spiel los und interessiert die Spieler oder die Name nicht mehr. Es ist einfach so, oder mindestens bei mir war einfach so war, ne? Also so wie wir gespielt, auch mal ohne Respekt gegen die Mannschaft. Man hat gesehen, dass er am Ende, ich glaube am Ende von dem Spiel, ich bin ausgewechselt worden, glaube da habe ich mit Trezeguet nachher die Trikot gewechselt, weil Trezeguet kommt aus Argentinien, aber da haben wir ein paar Worte nachher getauscht und da habe ich die Trikot von ihm gehabt.
Es gibt zu Beginn der zweiten Halbzeit auch eine Szene, da wirst du, ja, so ein bisschen hat mich das an Tim Wiese damals erinnert, als er als Werder-Torhüter gegen den HSV gespielt hat und Olic umgehauen hat. Also du bekommst einen Kung-Fu-Kick an der Strafraumkante vom Juve-Verteidiger ab, dass du danach überhaupt wieder aufgestanden bist, glich schon ein Wunder.
Ich kann mich erinnern in diese Situation. Ja. Also heute hätte ein ganz klar Elfmeter gewesen. Da hat er auch da in dieser Situation nicht gepfiffen. Ich glaube, war Elfmeter, weil die Fuß ist wirklich auf Kopfhöhe oder irgendwo so im Brust getroffen. Da war ich sehr hoch und ein bisschen weh getan, aber einfach ist nicht viel passiert. Also normalerweise hätte normalerweise 11 Meter geben können. Also da war, aber stimmt, ja, das war eine gefährliche Aktion, ja. Ich glaube, das war die Gegenspieler war Tudor, also ein Hinverteidiger, ne? Ein großer Hinverteidiger, glaube ich, gewesen. Naja, ich kann mich noch erinnern.
Ja, also gegen die drei hätten wir drei wiederum auch kein Land gesehen, die bei Juve in der Verteidigung standen. Rodolfo,
aber
du hast
auch gegen niemand anderen.
Ja, das stimmt. Rodolfo, du hast jetzt ganz viel von der Atmosphäre geschwärmt und von der Lautstärke im Stadion und wir wollen das nach über 20 Jahren mit dir noch einmal gemeinsam genießen, denn wir gehen jetzt in die 65. Minute. Es steht, Juve führt mit zwei Toren. Die Hoffnung ist so ein bisschen weg. Mancher HSV-Fan denkt sich vielleicht auch, Champions League fühlt sich gar nicht so geil an. Und dann kommt aber Mehdi Madawikya in der 65. Minute.
Position ist er effektiver. Kettler, Madawikya, tut ihn rein. Ja, ja, ja. Und das Tor zählt. 2-3. Marcel Kettler, die Erfrischung auf der linken Seite. Den Anschlusstreffer hat er eingeleitet. 50% gehört das Tor ihm. 50% Madawikya. Geben Sie Jeboa auch noch ein paar kleine Anteile.
Was fühlst du dann, wenn du jetzt so nochmal so die Atmosphäre im Stadion hörst und auch dieses Tor dir nochmal vor Augen führst? War das für euch wirklich dann so ein Push-Faktor nochmal? Jetzt geht hier noch was.
Ja, also du hörst schon mal, wie geschrien hat, dass du so laut habe ich in den Stadion noch nie mal gehört. Ne? Obwohl schon ein paar gute Spiele da oder die Zuschauer ein paar gute Spielerlebnisse, aber am den Abend war schon besonders laut, glaube ich. Ne? Also von Torra hätte nochmal ein bisschen mehr Emotion reingebracht, ne? Da war auch ein bisschen Ruhe, als Werder-Fan. Ja, wenn ich höre, auch nicht so laut, also die Zuschauer waren noch stärker am Mikrofon.
Jetzt sprechen sehr viele nach diesem Anschlusstreffer von Madawikya davon, dass Frank Pagelsdorf dann, man sagt so schön, all-in gegangen ist. Du bist ausgewechselt worden, für dich kam Roy Preger ins Spiel. Was hast du von dieser neuen taktischen Ausrichtung dann mitbekommen? Was war dann so gesehen der neue Fahrplan?
Gar nicht mehr. Also ich bin ausgewechselt nur und da war wahrscheinlich ein bisschen sauer, aber ich habe in diesem Spiel ein bisschen verstanden, weil ich hatte die ganze Zeit mein Knieproblem. Ich glaube, ich kam wieder in die Mannschaft oder eine Woche davor oder zwei Wochen davor, da habe ich nur ein paar Spiele gemacht, weil ich war mit meinem Knie schon in dieser Zeit, hatte ich Probleme. Und da mir für diese Champions League zum Glück war ich wieder fit, weil das ist konnte eine einmalige Gelegenheit gewesen, die Champions League zum Spiel. Und da habe ich mich damals auch fit einfach nur für die Champions League ein bisschen vorbereiten, weil ich wollte auf jeden Fall spielen. Und deswegen, ich war nicht lange da, wieder nicht nicht lange bei der Mannschaft trainieren. Und deswegen habe ich gespielt und habe ich gewusst, dass in 90 Minuten wäre schwer. Und deswegen hatte mir die Trainer da gewechselt und hat mich, glaube ich, mit Roy ein bisschen mehr Bewegung gebracht. Und ich war ein bisschen am Ende ein bisschen müde, normal. Ja, aber da hatte nachher, ich glaube, Roy hat ein bisschen was bewegt wieder und mehr. Und dann kam nachher, ich glaube, das Tor von Nico und so, ne? Er war schon echt gut. Aber von der neuen Taktik habe ich damals nicht viel gehört von Pagel. Ich bin nur einfach raus und habe mich nur da an der Wand gesetzt und Jacke an und einfach nur das Spiel genießen.
Ja, man kann vielleicht auch sagen, dass die neue Taktik einfach hieß, alles nach vorne. Wir holen uns jetzt hier irgendwie noch ein Tor oder den Punkt oder was auch immer. Du hast jetzt schon den Treffer von Niko Kovac angesprochen. Wir hören uns vorher noch den Ausgleichstreffer an. Dem Ganzen ging einen Foul voraus in der 69. Minute.
Schön gespielt, Preger Madawikya. Das gibt Elfmeter. Und ich glaube, auf den ersten Blick jedenfalls nicht, dass es einer war. Eieieiei, da müssen wir doch mal die Zeitlupe anschauen. Ja klar, Jubel hier bei den 50.000, das ist völlig klar. Und jetzt schauen wir mal. Madawikya, schnell ist, besten europäischen Fußballadel. Butt, drin, jo. Was für ein Spiel, meine Damen und Herren. Los, noch mehr, sagt ja der Frank Pagelsdorf. Wahnsinn. Und nun haben sie ihn alle wieder ganz lieb, den Hans-Jörg Butt, der zu Beginn der Saison umstritten war. Durch das Wechseldesaster in Sachen Leverkusen. Jetzt ist er wieder der Held, nachdem er sein Team reinbrachte in die Champions League.
Rodolfo, hast du auch Butt, 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 Butt gerufen auf der Bank, oder?
Nein, 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 nein. Nein, ich nicht. Zuschauer nur.
Aber gab es damals Diskussionen oder war klar, dass Hans-Jörg Butt antritt zum Elfmeter?
Ich bin in dieser Zeit in Argentinien ausgeliehen, Anfang 98 war das, und Jörg, also ich hatte nur da gehört, dass Jörg Wuth auf einmal hatte angefangen, die Elfmeter zu schießen, und als ich wieder zurückkam, war er als Nummer 1 gewählt, und da war keine Diskussion mehr.
Okay.
Also von daher war alles in Ordnung. Also wer das gewählt hat, weiß ich nicht, ob der selbst oder Trainer oder ich weiß es nicht, aber in dieser Saison hat alle Elfmeter, ich glaube, da hat er eine verschossen, ich glaube, in Freiburg oder so. Aber danach hat er alles reingehauen, ja. Da hat er ganz gut geschossen.
Rodolfo, wir haben uns am Anfang der Folge die Frage gestellt, es war ja das erste Vorrundenspiel. Es ist jetzt kein Halbfinal-Rückspiel gewesen, auch kein Finale und trotzdem...
Aber Gefühl, Finale.
Genau. Und das versuch uns doch mal zu erklären, weil auch ganz viele HSV-Fans sagen, das war für sie... Das größte HSV-Spiel, was sie erlebt haben, und es ist wirklich, es hat Legendenstatus. Wie kann man sich das erklären?
Also, das ist auch schwer zu erklären. Also man geht raus, und also in der Champions League, ich glaube, jeder Gegner ist immer interessanter, ne? Also wie gesagt, das Euphorie, ich glaube, da geht einfach nur so, weil dieses Spiel oder diese Gegner ist schon Geschichte geschrieben. Und da legt nur ein paar Prozent mehr als Zuschauer, weil alles, wie gesagt, in dieser Woche haben alles ein bisschen gesprochen über damaliges Spiel in Athen, das Finale mit das Tor von Felix Magath, und die wurden eine ganz große Geschichte in die Woche immer erzählt, und deswegen die Zuschauer ist einfach dahin gegangen mit einem Buch, die ich schon lange nicht mehr gehört, und bei uns war, wie gesagt, Juve gegenüber, also viel von der Finale haben wir nicht gehabt, also haben wir nur unsere Gegner gegenüber, die Namen von den Spielern und unsere zurück in der Champions League, ne? Weil HSV war schon lange nicht mehr in der Champions League gewesen, ich glaube, das war wieder nach 20 Jahren ungefähr. Und dann ist es so ein Spiel am Ende gegangen, ne? Bei der ersten Spiele von der Champions League. Ja, es gibt nicht viele, ne? Mhm. Also das ist einfach nicht zu erklären. Also da hat sich so eine Spieler gegeben einfach. Und und die Gruppe war auch schwer, ne? Da haben wir alle Meister gehabt, weil da war noch Paratinaiko Athen, da war griechische Meister, und da war noch La Coruña. In dieser Zeit La Coruña war eine Macht in der spanischen Liga, die waren auch Meister. Und da haben wir alle Meister gewonnen in die Gruppe. Das war für uns echt brutal schwer, ne?
Und wenn es sogar den Werder-Fan auf dem Kommentatorenstuhl umgehauen hat, dieses Spiel, dann muss es diesen Legendenstatus auch wirklich haben. Jörg von Torra, wir geben ihm mal noch eine Chance. Du hast eben gesagt, er hätte noch ein bisschen emotionaler sein können. Wir springen in die 82. Minute. Niko Kovac und das erste Mal, dass ihr gegen Juventus Turin in Führung geht.
Manavikia, da haut er drauf, da ist er drin! Das ist nicht wahr! Niko Kovac, der da einfach den Fuß hingehalten hat. Das ist ja ein Jahrhundertspiel hier. Das glaubt man ja gar nicht, wenn man sich gesehen hat. Aus 1:3 macht 4:3, dank Niko Kovac. Aber vor allen Dingen auch dank Maravico mit dieser gnadenlos guten Vorarbeit. Also Juve schwimmt da hinten fröhlich vor sich hin. Maravico mit vollem Risiko und keiner denkt an Niko Kovac.
Ja, Rodolfo, wie oft wirst du denn noch auf dieses Jahrhundertspiel angesprochen?
Oft, oft. Also wenn man Zuschauer, junge Zuschauer... Vielleicht erinnern sie nicht, weil die waren auch ein oder andere wahrscheinlich nicht auf der Welt. Aber ob die was gehört haben, weiß es nicht. Aber wenn ich Leute auf meinem Alter treffen oder vielleicht etwas junge, die erinnern sich immer an dieses Spiel. Also man kommt immer diese Spiele einfach in die Gespräche raus. Ne? Das ist immer so. Ja. Also ich glaube, der steht auch in die Liste von der Champions League Spiele auch weiter hoch, ne? Also als interessanter, glaube ich. Ich habe ich glaube, Thomas Doll hat mir einmal angerufen von Ungarn, und hat gesagt, ja, ich gucke jetzt gerade das Champions League, da kam irgendwo so im Fernsehen. obwohl wir schon lange nicht mehr gespielt haben. Aber da hatten die Champions League, wenn die diese Spiele, die Champions League, wie gesagt, also hoch gewährt, sagen wir so, das sind, ich glaube, auch weiter hoch, glaube ich, ne? Weil da war wirklich ein Hammer-Spiel.
Auf der Liste der HSV-Champions League-Spiele steht es bestimmt ganz oben. Bei der Champions League insgesamt vielleicht auch ziemlich weit oben. Aber wenn du zurückschaust auf deine gesamte Karriere, an welches Spiel denkst du als allererstes, welches war dein persönliches Highlight-Karrierespiel, egal bei welcher Mannschaft?
Also mein erstes Spiel, wo ich dran denke, ist mein erstes Spiel bei den Profis in Argentinien und dann kam mein erstes Spiel bei der Nationalmannschaft. Und dann kam HSV mit Juventus, klar. Und ja, in die Top 3 habe ich auf jeden Fall dieses Spiel im Kopf, ja. Vielleicht hier in Hamburg Arena mich noch mehr, weil, wie gesagt, oft werde ich mit den Leuten, wenn wir über Fußball reden oder so, mit Zuschauern oder Freunden, kommen immer irgendwie das Spiel immer raus, ne?
Ja.
Da kommt dieses Spiel in Gespräch.
Rodolfo, wir wollen das Spiel abschließen, also rund machen mit der 88. Minute. Ein ganz, ganz bitterer Moment. Name Inzaghi, ja, du ahnst es schon, der Name Inzaghi ist heute schon sehr oft hier gefallen. Jetzt fällt aber auch der Name Sergei Barbares.
Weiter Gefahr. Oh, Elfmeter, völlig klar. Das muss man geben. Sage ich Ihnen ganz ehrlich, das war eine Dummheit von Barbares. Der hat Inzaghi hinten am Trikot gezerrt. Das wird brutal bestraft heutzutage, auch wenn überhaupt nichts war. Eine total unnötige Aktion. Schauen Sie mal drauf. Wieder unentschieden. Entsetzen macht sich breit. Schade. Der war aber auch zu gut geschossen. Der war leider zu gut geschossen. 4:4. 8 Tore bei HSV gegen Turin.
Ist das danach Thema gewesen in der Kabine? Also die Aktion von Barbares, dass er da wirklich sehr stümperhaft am Trikot zieht, oder war das dann nach Abpfiff völlig egal?
Ja, völlig egal, was nicht. Also ich glaube, da war keiner mit der Situation so beschäftigt. Es ist nur so, dass das am Ende hat sich mit, so wie eine Niederlage gefühlt. Sag mal so, ne? Weil nachher, wenn man das Spiel, also einen Tag später, ein bisschen dieses Spiel nachbereiten oder so, man hat sich sehr emotional auch reagiert, weil also das war einmal hin und her. Also da ist nie so, dass wir 3-0 geführt und dann am Ende spielen wir 4-4. Mhm. Dann haben wir zurückgelegt gegen Juventus und dann am Ende konnten wir das Spiel gewinnen und doch nicht. Ein Punkt für die erste Spiele in der Champions League war wirklich okay. Also ärgert sich klar, ein bisschen nach dem Spiel, aber also gegen Serge sowieso nicht, weil das war, das ist passiert, ne? Das ist echt bitter. Was ich genau erinnern kann, dass wir am nächsten Tag, glaube ich, haben wir wieder Training gehabt. Früh. Dann bin ich so ein bisschen früh, da war immer 10 Uhr Training, da war ich schon, glaube ich, so 8:30 da gewesen und da waren eine oder andere schon da. Die waren schon ein bisschen unter diese Adrenalin noch da. Ich glaube, eine oder andere haben wir wahrscheinlich die ganze Nacht keine Augen zugemacht. Mhm. Weil es ist immer so nach dem Spiel. Viele Spieler konnten nicht richtig schlafen oder so und ich glaube, bei uns war der Fall auch bei vielen so. Also bei mir aber auch. Also bei mir hat ein bisschen länger gedauert, dass ich schlafen kann. Und dann am nächsten Tag standen wir alle da und da haben wir ein bisschen in der Augen geguckt, haben einer oder andere gelacht und ja. Aber schon ein bisschen im Kopf ein paar Tage da geblieben, ne? Das ist ganz klar, weil wie gesagt, nachher wurde über dieses Spiel überall gesprochen und gesagt und man hört, man liest das, was von einer Wirkung hatte, das Spiel und ja, und wie gesagt, also ich kann mir einfach nach dem Spiel, einen Tag später, dass da ein oder andere früh in die Kabine war und haben versucht, hier wieder ein bisschen runterzukommen, aber einer haben dann noch nicht geschafft und aber die Erinnerung ist immer da geblieben als ein echt besonderes Spiel, klar.
Und kurioserweise habt ihr Wochen später dann im Rückspiel in Turin mit 3:1 gewonnen und trotzdem spricht alle Welt nur über dieses Hinspiel, über das 4:4 am 13. September im Jahr 2000.
Genau. Ja, hast du recht. Da haben wir gewonnen und und dann kann ich sprechen darüber. Ne?
Ja, aber heute haben wir mit dir über das grandiose Hinspiel gesprochen, ein Stück Zeitgeschichte in der großen Vereinshistorie des Hamburger SV. Rodolfo Cardoso war damals auf dem Platz und hat mit uns seine Erinnerungen geteilt. Rodolfo, ganz, ganz lieben Dank. Alles Gute für die U19 des HSV. Und wir wünschen uns natürlich, dass es irgendwann wieder große Europapokalabende gibt im Volksparkstadion.
Alles klar. Danke auf euch. Viel Erfolg mit dem Programm. Und ja, wie du gesagt, vielleicht sehen wir nochmal wieder HSV irgendwann wieder international. Das wird ein bisschen dauern, aber wir verlieren nicht die Hoffnung.
Das ist das Wichtigste. Ganz liebe Grüße nach Hamburg. Mach's gut.
Okay, danke. Ciao.
Ciao, ciao. Wie hat sich das legendäre 4:4 auf der Tribüne angefühlt? Wir wollen natürlich auch die Fanperspektive reinholen und sprechen jetzt mit NDR-Reporter Johannes Edelhoff, der seit Jahren beim HSV im Stadion ist. Johannes und ich kennen uns über meinen Bruder Christian, der auch in Hamburg lebt. Hallo Johannes, herzlich willkommen bei Nach dem Spiel.
Ja, moin.
Johannes, also Rodolfo Cardoso hat eben erzählt, dass es selbst ihn auch ein bisschen wundert, dass mehr Leute über das 4:4 sprechen als über dieses 3:1 dann Wochen später in Turin. Du bist damals im Stadion gewesen, im Volkspark. Was sind denn so deine ersten Gedanken, wenn man dich auf dieses 4:4 anspricht?
Na, wenn ich mich zurückerinnere, so ist natürlich ein bisschen schwierig mal zu unterscheiden, was dichtet man dazu, weil man es ja nochmal angeguckt hat, oder was ist aus dem Stadion. Aber ich glaube, drei Sachen, die ich noch erinnere, sind, es gab das erste Mal, es war das erste Champions League Spiel, wenn ich da richtig liege, und da waren diese blauen Sitze auf den Stehplatztribünen, und wo man sitzen musste, aber am Ende stand keiner mehr, alle sind da draufgetreten, haben mega Lärm gemacht, und es war einfach unglaublich laut. Und das war vorher der alte Volkspark, und ich glaube, so laut habe ich den HSV nie erlebt. Und das zweite war so ein anderer Punkt der Euphorie, dass die Leute von der Haupttribüne, von denen man ja eigentlich nichts hört, die haben irgendwann angefangen, ihre Sitzkissen, beim 4:3 flogen die Sitzkissen aufs Spielfeld. Und man hat dann in dem Moment schon gedacht, das ist hier, ich meine, Juve war ja einfach so quasi unter den besten Mannschaften der Welt, die hatten sie dann. Man hat gewusst, dass das ein sehr besonderes Spiel ist. Und die dritte Szene, ich habe auch überlegt, woran erinnere ich mich aus dem Spiel? Und ich glaube, das Einzige, was sich so richtig festgebrannt hat, ist, wie Pippo Inzaghi fliegt. Es war irgendwie so ein schönes Spiel. So schöner geht es ja nicht. 3:1 hinten, dann führst du 4:3 und alles ist perfekt. Und auf einmal fliegt dieser Typ und du hörst den Pfiff. Und es ist eigentlich relativ traurig, aber so die einzige Szene, wo ich das Gefühl habe, das weiß ich noch wirklich, aus dem Stadion, das ist jetzt nicht vom Fernsehen hinterher nochmal angeguckt oder so, ist dieser Flug und dieser Pfiff und dieser Gedanke so, ey, dafür doch nicht.
Ich sag's dir ganz ehrlich, ich komme ja aus München und ich habe daher auch viele, viele Bekanntschaften mit Pippo Inzaghi gemacht. Und jedes Mal, wenn ich an ein altes Spiel denke, kommt mir der Kerl in den Sinn. Das heißt, ich kenne auch viele Spiele, wo mir nur noch Pippo Inzaghi im Kopf ist.
Ja, und selten gut, ne?
Nee, niemals gut.
Und Barbares hat ihn jetzt ja auch nicht runtergerissen, ne? Also es war ja wirklich nur am Trikot einmal gezogen, aber das hat dann schon gereicht, um sich fallen zu lassen. Mit was für einer Erwartungshaltung bist du denn in das Spiel und ins Stadion rein? Einmal sie dann live sehen oder was... Was war so deine Gedankenwelt?
Nee, ich glaube, es war eher das erste Mal Champions League. So. Ich meine, ich bin jetzt ja wirklich ewig HSV-Fan und das ist ja auch leider keine große Erfolgsgeschichte und das war natürlich irgendwie das Gefühl, geil, jetzt sieht man mal hier Champions League beim HSV und dann kommt gleich Juve und dann war das ja auch die Zeit, wo dieses Stadion umgebaut wurde. Also ich Das wurde ja immer fertiger so und ich glaube, in dem Jahr war es das erste Mal, dass es ein Dach hatte und deswegen war das halt einfach die Vorfreude auf, wow, es gibt Champions League, das gab es noch nie, seit ich HSV-Fan gewesen bin. Wow, es kommt auch noch Juve, weil vorher war halt vielleicht mal so UEFA-Cup gegen Sigmar Olmütz oder sowas und dann auch noch das neue Stadion fertig. Weil der alte Volkspark, der war ja so gut wie nie voll. Da waren immer nur 20.000, 25.000 Leute und es war ja alles so neu und aufregend. Also ich glaube, da so Zidane oder sowas habe ich nie gedacht.
Also deine Erinnerungen decken sich auf jeden Fall mit denen von Rodolfo Esteban Cardoso, denn er meinte auch, so laut, so euphorisch hat er dieses Stadion noch nie erlebt in dem Moment. Aber er meinte dann auch, man liegt dann 1-3 hinten, dann führt man 4-3, dann steht es 4-4 und dann ist es irgendwie eine gefühlte Niederlage. War das für dich damals genauso, dass es dann vorbei war und man dachte, scheiße, warum haben wir hier nicht gewonnen? Oder war man so euphorisiert, dass man mithalten konnte? Oder wie war so deine Gefühlswelt nach Abpfiff?
Schwierig. Also wenn ich jetzt an das Spiel denke, denke ich, dass zu 0%, dass es eine Niederlage war oder so, dass es sich so angefühlt hat. Ich meine, es war ja was Großes. So eine Aufholjagd. Also auch wenn die am Ende wieder 4-4 ausgeht, ist schade. Aber selbst das hätte man ja vorher genommen. Also ich habe dieses Spiel trotz dieses Fluges von Inzaghi total positiv in Erinnerung. Und wenn ich auch überlege, so was war das schönste Spiel, bei dem ich je war, ist das ja mindestens unter den Top 3. Also es war einfach ein großartiger Abend.
Wo warst du denn sonst noch?
Das letzte Derby gegen St. Pauli war auch ein sehr gutes Spiel. Und ansonsten bin ich von den Top 3 noch kein Spiel vom HSV sehen, sondern war ich über Fenerbahce Istanbul. Das war auch sehr gut.
Denkst du denn, oder war das dann damals im Verlauf der Saison irgendwie so ein Thema, dass man nach diesem fantastischen, märchenhaften 4-4 dann doch irgendwie in dieser Gruppenphase später ausgeschieden ist? Und es war ja irgendwie auch ein bisschen knapp so und auch in der Liga, Jahr zuvor Platz 3, überraschend, dann aber auch in der Liga eher abgeschlagen, was so internationale Plätze angeht. Also ist das irgendwie, hat man da so eine, was man ja oft gerne macht, so einen kausalen Zusammenhang hergestellt, irgendwie große Euphorie am Anfang der Saison und dann irgendwie doch hinten raus, irgendwie konnte man diese Energie nicht transportieren?
Ja, ich habe das an dem Spiel nicht festgemacht, aber ich erinnere mich noch an, dass ich im Radio damals das Spiel gegen Deportivo La Coruña gehört habe. Und ich weiß aber nicht, ob das jetzt das Hinspiel oder das Rückspiel war. Ich weiß auch ehrlicherweise nicht mal, ob ich noch beim anderen Champions League-Spiel war. Aber es gab auf jeden Fall ein Spiel, wo sie in der letzten Minute den Ausgleich bekommen haben oder das quasi 1-2 oder so, ne? Und ich weiß noch, dass ich, da saß ich auch in meinem Opel und habe so aufs Lenkrad geschlagen, weil ich so enttäuscht war, weil klar war, wenn sie da gegen La Coruña mehr rausgeholt hätten, dann wäre da auch mehr drin gewesen. Und ja gut, dass die Saison jetzt nicht so gelaufen ist, also das weiß ich ehrlicherweise gar nicht mehr so genau. Aber ich weiß noch, dass diese Niederlage gegen La Coruña mich sehr geschmerzt hat.
In solchen Spielen werden ja Helden geboren, auch wenn die ganze Mannschaft des HSV natürlich einen großen Legendenstatus verdient hat. Aber gibt es so aus dieser Zeit für dich so prägende Figuren beim HSV auf dem Feld? Also wir haben heute mit Cardoso gesprochen, aber da waren ja noch ganz andere Typen auch so mit dem HSV, der HSV-Raute unterwegs, Hans-Jörg Butz zum Beispiel. Also gibt es da noch irgendwen, an den du noch gerne zurückdenkst?
Also ja klar, war Butz alleine dadurch, dass er Elfmeter geschossen hat. War natürlich super und ich fand eher sozusagen diese, es war ja immer Cardoso, der so lange Bälle gespielt hat auf die Außen. Ich glaube, da in der Saison war schon gar nicht, weiß nicht, ob da noch oder schon noch Roy Preger dabei war, aber das waren dann ja Roy Preger, Mehdi Madawikia und in der Mitte Yeboah. Und das war irgendwie, ist irgendwie komisch, wenn man Roy Preger gut findet. Aber das hat so gepasst. Die waren halt so schnell auf Außen und Yeboah war halt einfach so ein mächtiger Sturmtanker und dann hatten sie mit Cardoso da irgendwie genau den richtigen Typen.
Ja.
Das war schon ganz cool.
Ja, Roy Preger ist damals für Cardoso ins Spiel gekommen und hat dann auch gleich den ersten Treffer auch vorgelegt. Also irgendwie hat an diesem Tag alles gepasst. Vielleicht nochmal so zum Spiel, auch wenn man jetzt vielleicht nicht mehr alle so vor Augen hat, das ist auch etwas, was alle irgendwie sagen, die im Stadion gewesen sind, dass der HSV Juventus Turin so in der zweiten Hälfte, der zweiten Halbzeit geradezu aufgefressen hat. Also dass da so eine unfassbare Dynamik und so viel Tempo im Spiel war. Also irgendwie sieht man das ja auch in den TV-Bildern, das war irgendwie so Ausnahmezustand. Und was wir uns so gefragt haben, ist es ja irgendwie so, dass das erste Vorrundenspiel gegen gegen Juventus Turin. Also, dass da so viel Kraft einfach entfaltet wird. Du warst im Stadion, also gibt es irgendeine Erklärung dafür?
Naja, ich glaube, einfach dadurch, dass du natürlich auch, wenn dieser Elfmeter da kommt, dass du den ganzen Weg vom Tor bis dahin, dass er mal angekommen ist, da im Strafraum, den Namen von dem Torwart brüllst und dann trifft er auch noch. Und das war ja auch eine relativ schnelle Abfolge. Und ich glaube eben, es war doch das erste Spiel jetzt in der Champions League überhaupt. Ja. Das ist natürlich was wahnsinnig Besonderes gewesen und dann halt das neue Stadion. Ich glaube, da kam alles zusammen, dass das für jeden, der da war, so was Besonderes war. Ne? Ich meine, wenn man jetzt in sein Stadion geht, dann kennt man das ja und das sieht ja nicht mehr besonders aus. Aber ich weiß echt noch ganz genau, als die Nordtribüne das erste Mal, so als man da hingehen konnte, als ich dann da hochgelaufen bin und dann geht man ja so eine Ebene lang und dann sieht man schon den Rasen. Und das war so ein Weltunterschied, dieses Stadion, im Gegensatz zur Westkurve Block E, wo man halt sonst stand, was wirklich gammeliges, zugiges Betonscheusal war, dass man sich auch einfach so gefreut hat. Es war halt das erste Mal so ein richtiges Fußballstadion.
Ja, und dann hat man den Rahmen, hätte man ihn nicht besser füllen können mit einem wirklich fantastischen Fußballspiel, das in so vielen HSV-Seelen immer noch lebt und immer noch gerne wieder rausgekramt wird. Johannes, ganz, ganz lieben Dank, dass du mit uns deinen Stadionbesuch nochmal geteilt hast und wir wünschen dir natürlich und den HSV-Anhängern, dass es irgendwann wieder diese großen Europapokalabende geben wird.
Ja, gerne. Ist doch ein langer Weg, ne?
Das Gleiche hatte Herr Cardoso übrigens auch gesagt.
Ja, aber er klang ein bisschen hoffnungsvoller in seiner Stimme.
Ja, vielleicht weiß er was ich nicht weiß.
Rodolfo Esteban Cardoso ist natürlich auch in der Jugendarbeit tätig. Vielleicht gibt es da ja das ein oder andere Juwel, ne? Also,
was in den nächsten Jahren den HSV nach vorne schießt. Schauen wir mal. Aber wenn es denn soweit kommt, dann holen wir dich nochmal hier rein in die Runde und dann schauen wir mal auf die Gegenwartsgeschichte vom HSV. Und wer weiß, also es wäre schön, wenn es irgendwann nochmal so ein Spiel geben sollte. Johannes.
Tiefes Einatmen.
Wir lassen dich mal mit unserer Vorstellung alleine und hoffen, dass sie dem HSV in den nächsten Wochen nicht zu schwer auf den Schultern liegt. Ganz, ganz lieben Dank, auf ganz bald und liebe Grüße nach Hamburg.
Jo, ciao.
Ja, man will den HSV-Fan gar nicht ärgern, wenn man diese Wünsche irgendwie noch mitgibt.
Beide haben sehr ähnlich reagiert.
Ja. Und es war jetzt auch als Werder-Fan gar nicht provokant, sondern tatsächlich, wenn du dir überlegst, dass so ein Spiel Jörg von Torra vom Hocker reißt und internationale Wahrnehmung gefunden hat und sicherlich auch einen Sinn, den sie dann, wenn du ihn heute darauf ansprechen würdest. Kannst du dich noch erinnern? Ja, also ich glaube schon, dass so ein Spiel...
Top 3, habe ich ihn gefragt. Halt. Top
3. Hat er gesagt, ne?
Ja.
Sagen wir mal so...
Hast du nicht erzählt, dass er im Rückspiel rote Karte bekommen hat?
Ja, er und Edgar Davids, ja.
Ja gut, das war jetzt auch nicht die erste und die letzte für Herrn Zidane. Ja.
Top 2 war das andere.
Aber die HSV-Themen machen mir persönlich immer sehr viel Spaß. Ist ja auch gute Nachholspieltradition, dass wir über diese große Historie des Dinos irgendwie auch sprechen.
Immer und was los gewesen.
Genau. Und ich glaube, wir haben heute so ein bisschen herausfinden können, warum denn dann ein Vorrundenspiel sich anfühlt wie ein Finale. Auch wenn der HSV sich am Ende vielleicht ein bisschen wie der Verlierer gefühlt hat, ist diese Aufholjagd wirklich historisch und sie ist vor allem durch sehr, sehr viele tolle Spieler geprägt worden. Einen hatten wir heute zu Gast mit Rodolfo Cardoso.
Es gibt auch Finals, die sich beim Zuschauen anfühlen wie ein Vorrundenspiel. Deswegen muss es das auch andersrum geben.
Darf ich jetzt schon mit Lerneffekten anfangen? Ja, ich hatte nicht auf dem Schirm, dass das erste Spiel dieser Gruppenphase war. Denn für mich hatte das total offenes Visier, Vollgas, K.O.-Spielcharakter. Also wenn du jetzt gesagt hättest, das war das Achtelfinal-Rückspiel, hätte ich es auch geglaubt. Also das fand ich wirklich schon mal interessant. Aber klar, das, was Johannes jetzt auch gerade nochmal gesagt hatte, man kam dahin als Fan, hatte vorher vielleicht nur das alte Stadion gesehen, beziehungsweise das neue Stadion im Umbau oder
Das fand ich auch spannend, dieses
Bild
Stadionperspektive.
Ja, 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 klar. Dann gehst du in das neue Stadion. Das ist ja quasi der HSV 2000. Ne? Das ist ja so das Ding dann gewesen. Und wenn du dir die, klar, wir lachen jetzt, oh, Ingo Hertzsch in der Abwehr. Aber wenn du dir die Offensive anguckst, das ist schon geil. Also Madawikia über außen, der hatte Dynamik. Jeboa hatte auf jeden Fall richtig Zug. Der stand da in der Mitte. Johannes hat ihn gerade den Sturmtanker genannt. Das ist schon geil. Und wenn du dann eben gegen David, Zidane, Tudor und Co. bestehen kannst, denn nicht weniger haben sie getan als das, 4-4 gegen Juventus Turin, vielleicht nicht Zidane, aber einige der Spieler können sich definitiv sofort noch dran erinnern.
Was ganz erstaunlich ist, ist immer wieder, wenn man nicht so drüber nachdenkt und einen Spieler mit einem Verein in Verbindung bringt, dass man immer wieder darauf kommt, wo war denn der überall? Ich habe bei Inzaghi immer an Milan gedacht, schwuppdiwupp taucht der bei Juve auf. Mhm. Ich habe bei Pirlo meinetwegen immer an Juve gedacht, dann war der plötzlich bei Milan.
Überall anders.
Und dann kommen wir zu Bonucci, der war bei beiden und bei Union. Aber Inzaghi nie. Das hätte passieren können.
Obwohl er hier in deutschen Stadien so schön fliegen könnte, hat er ja gezeigt, ja, in Hamburg.
Nein, also wirklich, was so Juve betrifft und Milan, da gab es so viele Wechsel hin und her und teilweise ja auch zwischen Milan und Inter, nicht ganz so viel wegen Stadt und so, aber trotzdem dann wieder zwischen Inter und Juve und dann plötzlich hat einer wieder bei Rom gespielt, wo man immer denkt, ach, das kann doch alles gar nicht gewesen sein. Und schwuppdiwupp haben wir hier eine Folge und finden es doch wieder
raus. Und ich habe auch eben gerade noch mal ganz kurz, wo du gerade Milan erwähnt hast, eben gerade ganz noch mal kurz, weil ja unser Gast Rodolfo Cardoso von seiner Nationalmannschaftskarriere auch kurz vorhin gesprochen hat. Der hat halt auch mit Hernan Crespo zusammengespielt übrigens. Der ja, weil du gerade Milan meintest, mit Milan damals 2-5 im Champions-League-Finale gegen Liverpool verloren hat.
Bei Parma auch ganz groß war.
Wo ja übrigens auch Ancelotti Trainer war 2005 damals, wie ja Ancelotti auch Trainer war von Juve 2000. Der hat mit Batistuta, mit Ariel Ortega in der argentinischen Nationalmannschaft gespielt.
Nur, dass Frank Pagelsdorf nicht Trainer war von Liverpool.
Aber der hat, überleg mal, der hat für uns Deutsche Freiburg, Werder, HSV, aber der war halt auch bei River Plate.
Ja.
Wie
geil
ist das denn?
Ingo Hertzsch übrigens 2 Länderspiele, wollte ich nochmal schnell...
Ja, Cardoso, glaube ich, 8 habe ich gerade gesehen. Also,
und Hermann Crespo?
Ein paar mehr.
Vielleicht ist heute auch das Trainerduell ein bisschen zu kurz gekommen. Wir können ja hier auch leider nicht alles berücksichtigen. Aber Frank Pagelsdorf und
Carlo Ancelotti. Das ist so Stil, da klar, da wird noch geraucht. Und auf der anderen Seite Carlo Ancelotti.
Ja,
ne?
Ja.
Ja, gut, der eine muss jetzt halt bei Real Madrid noch arbeiten und der andere ist Privatier. Meine Güte, ne? Also... Kann man so sehen und so sehen, aber es ist wirklich ein ganz tolles Spiel und ich habe es ganz am Anfang gesagt, viele, viele von euch haben immer wieder geschrieben, wenn wir um Themenvorschläge gebeten haben, ey, da war doch dieses eine Spiel vom HSV gegen Juventus Turin, könnt ihr nicht darüber nochmal reden? Und wenn das Leute schreiben, wo du im Profilbild bei Instagram siehst, dass sie eigentlich Schalke, München, Berlin oder Köln-Fans sind, dann bedeutet das schon einiges und deswegen euer Wunsch ist unser Befehl.
Das ist ein ganz gutes Stichwort, weil bevor wir hier aufhören, muss ich noch eine Sache sagen. Mhm. Das war unsere 200. Folge.
Ja, Mann.
Jubiläumsfolge. Hätten wir vielleicht am Anfang sagen können.
Ja, kommt jetzt hier die, Mario, wir sitzen bei dir, kommt jetzt hier gleich die Torte rein?
Ja, weil wir haben jetzt zumindest, so wie auch damals im Volkspark, diverse Kissen. Wir könnten auch jetzt hier so die Kissen fliegen lassen.
Ja, ja.
Das Kissen. Ja, ja, da freut sich Mario.
Unbedingt, das machen wir. Genau. Es gibt immerhin was zu trinken.
Also ich kann nur sagen, 200 fühlt sich gut an. Ich glaube, da können wir noch ein paar draufpacken, um vielleicht ein kleines persönliches Fazit auszuziehen. Macht großartigen Spaß.
Und was ich ja ganz toll finde bei Nachholspiel ist ja das, was wir in der vergangenen Folge gehört haben, nämlich eine Geschichte, von der man noch nie was gehört hat. Das macht Nachholspiel aus und das, was euch beide hier am Tisch und euch zu Hause in der kommenden Woche erwartet, nämlich ein Superstar, ein absoluter Superstar, von dem man hier, ich sag mal, von dem die breite Masse, auch Fußballfans in Deutschland, entweder noch nie was gehört haben oder denken, hä, was war denn der nochmal für einer? Und dann werden wir euch hier erzählen, was das eigentlich für ein Superstar war.
Ja, Ingo Hertzsch, 2 Länderspiele. Super, Ingo. Folgentitel
steht. Jetzt hat er jetzt schon verraten, worüber ich in der kommenden Woche eine Legendenfolge mache.
Ja. Wir freuen uns auf weitere 200 Spoiler. Folgen und vielen Dank weiterhin fürs Zuhören.
Also adios, bye bye, bis nächste Woche.
Ciao, ciao.
Tschüss. Tschüss.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.